Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In Brasilien wüten die schwersten Waldbrände seit Jahren. Allein seit Freitag seien 1100 neue Brandherde dazugekommen, so das Nationale Institut für Weltraumforschung INPE. Heute Mittag sagte Kirsten Thonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in unserer Sendung Umwelt und Verbraucher.
Da muss man einfach schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Bleibt es so katastrophal, wie es jetzt auf den Bildern aussieht? Und dann kann man die Messungen anschauen und in etwa abschätzen, wie viel Waldfläche ist verloren gegangen, wie viel Biomasse war dort gespeichert, um abzuschätzen, was da eventuell an CO2 und anderen Treibhausgasen in die Luft emittiert ist. Und dann kann man sozusagen Rückschlüsse ziehen, wie schlimm es war.
Und wir haben einen Geoökologen des Karlsruher Instituts für Technologie gefragt, was gegen die verheerenden Waldbrände in der Amazonasregion unternommen werden kann. Mehr gleich dazu. Wir stellen außerdem ein Projekt vor, bei dem schwimmende Solarzellen auf einem Stausee Strom ernten und berichten über Ursachen und Behandlungsoptionen der Körperbildstörung. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Uli Blumenthal. Die Wälder im Amazonasgebiet brennen jedes Jahr in der Trockenzeit, doch diesmal ist das besonders heftig. Demnach gab es in Brasilien seit Jahresbeginn fast 80.000 Feuer, davon mehr als die Hälfte im Amazonasgebiet. Und die führenden Industriestaaten nehmen die Amazonasbrände bei ihrem G7-Gipfel in Biarritz kurzfristig mit auf die Tagesordnung und sagen Brasilien und den übrigen betroffenen Ländern ihre Unterstützung bei der Brandbekämpfung zu. Ich habe vor der Sendung mit Professor Dr. Florian Wittmann gesprochen. Er arbeitet am Institut für Geographie und Geoökologie des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT, und ihn gefragt, was man angesichts der vielen Brandherde tatsächlich gegen die Feuer im Amazonas unternehmen kann.
Ja, grundsätzlich müssten finanzielle Anreize geschaffen werden für die dort lebende Bevölkerung, für die Bauern, für die Landwirte, um eben Regenwälder zu erhalten und nicht abzubrennen, um eben mehr landwirtschaftliche Nutzfläche zu schaffen. Verbunden natürlich mit einer staatlichen Möglichkeit der Kontrolle und auch der Bestrafung, falls eben noch weiter gerodet wird.
Diese Gebiete werden ja abgebrannt, um da Soja anzubauen oder diese Flächen dann auch für Weiden zu nutzen. Also das ist ja eigentlich schon das Ziel dieser Bauern. Wie müssten dann Anreize aussehen?
Naja, müssten im Prinzip eine Art Subventionierung sein von Wäldern, die eben stehen bleiben. Im Gegenzug Bestrafungen eines vermehrten Raubbaus. Es gab schon mal sowas unter der Regierung Lula vor einigen Jahren, gab es schon so eine Art staatliche Subventionierung, aber eben vor allem für Kleinbauern, die eben dafür bezahlt worden sind, dass sie eben keine Regenwälder abholzen, wenn sie denn welche auf ihren Ländern stehen haben. In diese Richtung müsste das gehen, aber eben ganz wichtig, langfristig hilft natürlich auch nur ein stärkeres Umweltbewusstsein und das kann man eben nur mit einer Verstärkung der Bildung in Südamerika erreichen.
Sie haben angesprochen, sozusagen die Agrarpolitik. Man muss aber auch konstatieren, dass offenbar viele Farmer glauben, dass Brandstiftung unter Präsident Bolsonaro eine Art Kavaliersdelikt ist. Also sozusagen ist die aggressive Agrarpolitik der Regierung in Brasilien schuld an diesen Waldbränden, verstärkt schuld an diesen Bränden?
Ich würde mal sagen, nicht unbedingt schuld, aber sie intensiviert sie natürlich sehr stark durch diese eindeutige Förderung des Agrobusiness in Brasilien, die ja auch die stärkste ökonomische Kraft in Brasilien darstellen mitunter. Und über die Reden des Präsidenten, dass er eben auf Umwelt keinen Wert legt, beziehungsweise ja auch nicht an den globalen Klimawandel glaubt, wie er es öffentlich dargestellt hat in seinen Kampagnenreden. Insofern intensiviert das natürlich die Brandrodung, ganz klar.
Reicht Druck aus oder ist Druck wirklich zielführend, um die Agrarpolitik beispielsweise in Brasilien zu verändern? Dann könnte man sagen, so eine Ad-hoc-Lösung würde auch bedeuten, ein Verbot von Sojaimporten in die EU beispielsweise.
Nicht zwingend. Ich meine, Brasilien ist ein sehr großes Land, mit der größte Sojaproduzent der Welt. Sie haben immense Flächen, viele Millionen Hektar schon Soja angebaut. Das können wir ja nach wie vor kaufen, aber wir müssen uns versichern, dass wir kein Soja von frisch gerodeten Flächen kaufen, sondern eben diese Flächen, die jetzt schon bewirtschaftet werden, eben davon uns zertifizieren, dass wir davon die Güter beziehen, die wir brauchen.
Wie kann Europa oder wie können die Industriestaaten noch helfen, dass Brasilien sozusagen diesen Weg, diese Feuerrodung nicht weiter beschreitet? Also wie kann man Unterstützung geben bei einer nachhaltigen Landnutzungspolitik?
Ja, das machen wir ja zum Teil auch schon, müssen wir natürlich noch intensivieren, über Entwicklungshilfeprojekte, über wissenschaftliche Kooperationen, die ja auch schon seit vielen Jahren bestehen, aber die müssen eben intensiviert werden. Und da muss eben mehr Geld fließen in Universitäten, in die Bildung, in gemeinschaftliche Kooperationsprojekte, aber eben auch in die nichtstaatlichen Organisationen, die Umweltschutzfonds oder Organisationen, die ja in Brasilien alle vertreten sind, die für den Umweltschutz in irgendeiner Form eintreten.
Aber die werden ja jetzt eigentlich vom Präsidenten Bolsonaro regelrecht an den Pranger gestellt. Was ist da kurzfristig möglich?
Kurzfristig möglich wäre einfach nur, Brasilien dann mit Sanktionen zu belegen. Wissen Sie, einerseits ist es ja so, wir sind jetzt alle sehr besorgt über die Abholzung des Regenwaldes. Auf der anderen Seite hat ja die Europäische Union gerade ein Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten initiiert auf dem letzten G20-Treffen. Und darüber geht es natürlich ums Geschäft, es geht ums Geld. Und da hat man dann auch die Optionen, um eben zu sagen, schaut her, ihr müsst euren Regenwald erhalten oder sogar wieder aufforsten. Sonst kaufen wir eure Produkte nicht mehr. So einfach ist das.
Aber nun sagt die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, dieses Abkommen, das Sie angesprochen haben mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur, das heizt die Vernichtungsspirale im Amazonas nur an, sagt sie. Also ist es wirklich dann der richtige Weg?
Ich finde schon, dass es der richtige Weg ist, wenn wir eben gewisse Optionen an die Produkte knüpfen, die wir von dort erwerben, zum Beispiel Soja.
Und bei Fleisch, wie sieht es da aus?
Bei Fleisch ist es genauso, wie ich bei Soja schon erwähnt habe. Die bestehenden Fleischreserven oder die bestehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen, die soll man ja auch nutzen. Brasilien ist ja schon mit der größte Fleischexporteur der Erde. Und wir können dieses Fleisch auch kaufen. Aber wir müssen uns eben zertifizieren oder müssen Mechanismen einrichten, die eben zertifizieren, dass diese Fleischproduktion oder auch die Sojaproduktion oder andere Agrarprodukte eben nicht zulasten des von neuen Brandrodungen geht.
Wie groß ist die Verantwortung der Weltgemeinschaft oder der entwickelten Industriestaaten für ernsthafte Schutz- und Konservierungsmaßnahmen des Regenwaldes des Amazonas? Oder ist es wirklich vorrangig eine Aufgabe von Brasilien, Bolivien beispielsweise?
Nee, finde ich nicht. Also ich finde schon, dass die Industrienationen da eine ganz ordentliche Verantwortung haben. Denn die meisten Konsumgüter, die werden ja von uns gekauft und hier verwendet. Und insofern ist die Verantwortung da sehr groß, natürlich. Ich hoffe eben, dass dieser ökologische Aspekt, der uns natürlich alle was angeht, dass das eben jetzt langsam umschlägt in wirtschaftliche Forderungen oder in Verknüpfungen mit wirtschaftlichen Konsumgütern aus diesen Ländern, sodass wir es schaffen, da wirklich nachhaltig was zu bewegen.
Sagt Professor Dr. Florian Wittmann vom Institut für Geographie und Geoökologie des Karlsruher Instituts für Technologie über die Brände im Amazonas und die Möglichkeiten einer nachhaltigen Landnutzungspolitik in Brasilien. Wasserkraft und Sonnenenergie, beide zählen zu maßgeblichen Elementen der Energiewende. Bislang aber laufen Wasserkraftwerke und Solarzellen völlig unabhängig voneinander. Doch das muss nicht so bleiben, meint ein Forschungsteam aus Finnland. Demnach würde es durchaus Sinn ergeben, beides zu kombinieren, und zwar indem man Solaranlagen auf Stauseen schwimmen lässt. Was dadurch gewonnen wäre, das hat Frank Rothelüschen recherchiert.
Die gewaltigen Turbinen, die man hier rauschen hört, gehören zu einem Staudamm, der als Wasserkraftwerk dient. Der entsprechende Stausee misst viele Quadratkilometer. Eine Fläche, die ich ja wie Verfahren gern nutzen würde, und zwar für einen bestimmten Zweck.
Will man ein Solarkraftwerk irgendwo auf einem Feld installieren, muss man für das Land zahlen und außerdem einen Netzanschluss schaffen. Würde man dagegen die Solarzellen auf einem Stausee schwimmen lassen, würde die Fläche im Prinzip nichts kosten und die Stromleitungen wären sowieso schon da.
Photovoltaikanlagen, die auf Pontons montiert auf dem Wasser schwimmen, gibt es bereits seit ein paar Jahren, sagt der Mexikaner, der in Finnland forscht, an der Technischen Universität Lahti. Unter anderem finden sie sich in manchen Gegenden Asiens, wo der Platz knapp ist und man deshalb aufs Wasser ausweicht. Neu hingegen ist die Idee, schwimmende Solaranlagen mit Wasserkraftwerken zu einer Einheit zu verbinden. Das hätte gleich mehrere Vorteile, meint Fafan.
Durch das Wasser werden die Solarzellen gekühlt. Dadurch steigt ihr Wirkungsgrad. Sie sind effizienter. Außerdem reflektiert das Wasser das Sonnenlicht, was nochmals die Effizienz steigert. Und da die Solarmodule das Wasser abschatten, kann weniger Wasser aus dem Stausee verdunsten.
Gerade in warmen Regionen ist das ein Problem. Hier geht durch Verdunstung ein signifikanter Teil des aufgestauten Wassers verloren. Und wie groß ist das Potenzial? Wie viel Strom ließe sich weltweit gewinnen, würde man Stauseen systematisch mit schwimmenden Solarmodulen bestücken? Das hat Javier Fafan vor einiger Zeit in einer Studie abgeschätzt.
Würde man 25% der Fläche aller Stauseen mit schwimmenden Photovoltaikmodulen ausrüsten, ließen sich pro Jahr mehr als 6.000 Terawattstunden Strom erzeugen.
Eine beeindruckende Zahl und mehr als das Doppelte des Ertrages, den die Wasserkraft alleine global liefert. Sicher ein optimistischer Wert und der Weg dahin wäre ziemlich weit. Aber zumindest soll die Kombination Solar- und Wasserkraft demnächst erprobt werden, und zwar bei einem Staudamm nahe Barcelona. Bei anderen Fachleuten jedenfalls stößt die Idee durchaus auf offene Ohren.
Schwimmende Photovoltaik auf Stauseen passt aus meiner Sicht sehr gut,
meint Harry Wirth vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Allerdings sieht er noch manche Herausforderungen.
Die Module, die da so schwimmen, die sehen eine dauerhaft hohe Luftfeuchte. Und das heißt, dass die Komponenten, aus denen sie bestehen, mit dieser hohen Luftfeuchtigkeit fertig werden müssen. Wegen der hohen Feuchtigkeit kann es auch auf den Modulen ein erhöhtes Algenwachstum geben.
Probleme, für die es schon erste Lösungen auf dem Markt gibt, sagt Wirth. Dennoch, für deutsche Stauseen dürfte das Konzept nur bedingt taugen. Denn viele von ihnen dienen der Erholung. Sie werden von Touristen, Wassersportlern und Anglern geschätzt, die ihre Reviere wohl eher ungern mit Schwimmpontons voller Solarzellen teilen wollten. Für Deutschland hat Harry Wirth deshalb eine andere Lösung im Sinn.
Gedacht wird vor allem an frühere Braunkohletagebaue, die geflutet werden, aber auch Kiestagebaue und Sandtagebau, wo wir auch das erste Pilotprojekt schon gesehen haben.
Auch hier ist das Potenzial beträchtlich. Mit einer installierten Leistung von 50 Gigawatt könnten die auf Tagebauseen schwimmenden Solarzellen künftig immerhin so viel Strom liefern wie 5 Großkraftwerke.
Schwimmende Kraftwerke. Frank Rothelüschen über eine vielversprechende Kombination von Solarzellen und Stauseen. Die Dysmorphophobie oder Körperbildstörung ist eine psychische Krankheit, die auf einer gestörten Körperwahrnehmung basiert. Die Betroffenen sind überzeugt, dass ihre Haare, ihre Nase, ihre Haut oder andere Körperteile besonders hässlich sind. Die ersten systematischen Studien zur Körperbildstörung gab es erst in den 1990er Jahren. Unsere Autorin Sophia Wagner hat mit einer Forscherin gesprochen, die dieses Forschungsfeld begründet hat, und hat sie nach Ursachen und Behandlungsoptionen gefragt.
BDD is more prevalent than anorexia nervosa.
Körperbildstörungen sind weiter verbreitet als Magersucht oder Zwangsstörungen. Circa 2-3% der Bevölkerung sind betroffen. Weltweit ist das eine ziemlich große Zahl.
Large number of people worldwide.
Dr. Catherine Phillips arbeitet als Psychiaterin und Wissenschaftlerin am Weill Cornell Medical College in New York City. Eines ihrer Hauptforschungsgebiete ist die Dysmorphophobie, besser bekannt unter der englischen Abkürzung BDD für Body Dysmorphic Disorder.
Appearance concerns are very normal.
Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen ist normal. Was bei BDD anders ist, ist, dass die Patienten von dieser Unzufriedenheit völlig eingenommen sind. Sie sind besessen von einer Störung ihres Äußeren, die in Wirklichkeit gar nicht existiert oder sehr geringfügig ist.
But they think it looks terrible.
Typische Körperteile, die von den Betroffenen als hässlich oder sogar monströs empfunden werden, sind die Nase, die Haut und die Haare. Durch die obsessive Beschäftigung mit diesen empfundenen Störungen entwickeln Menschen mit BDD bestimmte zwanghafte Rituale. Typisch ist zum Beispiel, dass sie ständig in den Spiegel schauen oder den betroffenen Körperteil immer wieder abtasten.
Dazu kommt, dass BDD oft zu Depressionen und Angststörungen führt. Außerdem gehen viele Betroffene zumindest phasenweise nicht mehr zur Arbeit oder zur Schule, weil sie nicht wollen, dass andere Menschen sie sehen.
They don't want people to see them.
Anders als bei der Magersucht, von der hauptsächlich Frauen betroffen sind, ist das Geschlechterverhältnis bei Body Dysmorphic Disorder ausgeglichener. Circa 40% der Betroffenen sind Männer. Obwohl das Krankheitsbild schon 1886 zum ersten Mal beschrieben wurde, kommt es bis heute häufig zu Fehldiagnosen. Das liegt auch daran, dass die Betroffenen sich für ihr Leid oft schämen und sich beim Arztbesuch nicht offen dazu äußern. Denn vielen ist gar nicht bewusst, dass ihre Wahrnehmung nicht der Realität entspricht.
Die meisten sind überzeugt, dass ihre Sicht der Wahrheit entspricht und dass andere sie genauso sehen. Und ein Grund dafür ist, dass Menschen mit BDD wirklich eine andere visuelle Wahrnehmung haben. Ihr Gehirn fokussiert auf winzige Details. Sie sehen nicht das große Ganze.
And they have difficulty seeing the big picture in terms of how they look.
Ein winziger Pickel wird dadurch zum dominierenden Merkmal des gesamten Gesichts. Zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht wurde diese verschobene Wahrnehmung in den 1990ern.
We did maybe the earliest one.
Wir haben vielleicht den ersten dieser Tests durchgeführt. Die Teilnehmenden haben ein abstraktes Gemälde betrachtet und sollten dieses dann aus der Erinnerung nachzeichnen. Menschen mit BDD haben dabei immer bei den kleinen Details angefangen, nicht bei den großen Komponenten.
Modernere Studien, in denen die Aktivierung verschiedener Hirnbereiche untersucht wurde, haben dieses Ergebnis bestätigt. Dabei haben Forscher auch festgestellt, dass BDD-Patienten eine andere Gesichtswahrnehmung haben.
People with body dysmorphic disorder tend to misperceive.
Menschen mit BDD schätzen neutrale Gesichtsausdrücke oft als drohend ein.
When they really aren't.
Zwillingsstudien weisen darauf hin, dass BDD zu ca. 50% erblich bedingt ist. Die empfohlene Behandlung ist eine kognitive Verhaltenstherapie. In der Therapie lernen die Betroffenen zum Beispiel, im Spiegel nicht nur auf Details, sondern aufs große Ganze zu achten und ihr Aussehen dabei nicht zu bewerten. In schwereren Fällen haben sich außerdem bestimmte Medikamente als wirksam erwiesen. Sogenannte Serotonin-Wiederaufnahmehemmer reduzieren das obsessive Verhalten und damit auch die Fokussierung auf ungeliebte Details. Den meisten Betroffenen kann so geholfen werden. Was dagegen nicht hilft, sind Schönheitsoperationen.
Fast alle Leute mit BDD sind unzufrieden mit dem Resultat. Sie glauben, dass ihr Äußeres sich nicht verändert hat oder sie wechseln zu einem anderen Körperteil. Einer meiner Patienten hat zu mir gesagt, nach meiner Nasen-OP sah zwar meine Nase etwas besser aus, aber dann hat mein Bauch übernommen. Denn das Problem ist nicht das Aussehen, sondern die Sichtweise und die Besessenheit von ungeliebten Details.
About things that they don't like.
Körperbildstörung. Sophia Wagner über Ursachen und Behandlungsoptionen der obsessiven Fixierung auf eingebildete Hässlichkeit. Und wir kommen jetzt zu den Meldungen heute mit Piotr Heller. Und die beginnen mit einer Art negativen Premiere, die sich auf der Internationalen Raumstation zugetragen haben soll, Piotr.
Es geht um die NASA-Astronautin Anne McLean. Sie hat laut der New York Times von der ISS aus auf das Bankkonto ihrer Ex-Frau zugegriffen. Diese Ex-Frau bewertet das als einen missbräuchlichen Zugriff auf ihr Konto und beschuldigt die Astronautin des Identitätsdiebstahls. Sie hat bei der NASA Beschwerde eingelegt. Die NASA untersucht den Fall gerade. Die Astronautin meldete sich über Twitter zu Wort. Sie schreibt, an den Behauptungen sei nichts dran, bezog sich aber nicht direkt auf den Bericht. Das Interessante an dem Fall ist, dass es sich dabei um die erste Straftat im All handeln könnte. Oder zumindest um die erste, die aufgeflogen ist.
Und wir bleiben kurz bei der ISS, denn dort mussten drei Astronauten am Wochenende ein Raumschiff umparken.
Alles begann am Samstag, als eine russische Soyuz-Kapsel an der ISS andocken sollte. Die Kapsel hat den 1,80 Meter großen humanoiden Roboter Fedor an Bord. Doch es kam zu Problemen mit dem Andocksystem der ISS. Die Kapsel musste in sicherem Abstand zur Raumstation verweilen und Fedor konnte nicht an Bord kommen. Am Sonntag dann bestiegen drei Astronauten eine weitere Soyuz-Kapsel, die gerade an der ISS angedockt war, und parkten sie von einem Modul der Raumstation zu einem anderen um. Damit haben sie eine Andockstelle für die Kapsel mit dem Roboter freigemacht. Und die soll nun in einigen Minuten, um genau zu sein um 17.12 Uhr unserer Zeit, schließlich an der ISS andocken.
Das Stadtleben sorgt für hohe Cholesterinwerte.
Jedoch nicht unbedingt bei Menschen, sondern bei Krähen. Das haben amerikanische Biologen festgestellt, indem sie die Cholesterinwerte von 140 Jungtieren untersucht haben. Tiere, die in Städten lebten, hatten deutlich höhere Cholesterinwerte als ihre auf dem Land beheimateten Artgenossen, notieren die Forscher im Magazin The Condor. Sie erklären sich die Werte damit, dass die Krähen in Städten besser an Kalorien und fettreiche Nahrung kämen. Gesundheitlich scheint das Cholesterin den jungen Krähen jedoch nicht zu schaden. Ganz im Gegenteil, sie seien fitter als Artgenossen mit niedrigeren Werten, schreiben die Forscher.
Es gibt wieder Neuigkeiten von der Rettung des nördlichen Breitmaulnashorns.
Am Freitag erst hatten Forscher verkündet, den letzten beiden lebenden Weibchen dieser Nashorn-Unterart Eizellen entnommen zu haben. Nun meldet das internationale Team, dass es gelungen sei, 7 davon mit Spermien eines verstorbenen Bullen zu befruchten. Die Wissenschaftler müssen jetzt abwarten, ob die Eizellen sich zu Embryonen entwickeln. Falls alles klappt, soll später ein Weibchen der verwandten Unterart des südlichen Breitmaulnashorns ein Junges als Leihmutter austragen.
Ein neuer Kunststoff kann sich nach seiner Mission selbst zerstören.
Der Stoff ist somit interessant für militärische Anwendungen. US-Chemiker haben daraus bereits kleine Gleiter gebaut. Sie könnten zum Beispiel hinter feindliche Linien fliegen, Sensoren deponieren und fast spurlos verschwinden. Der Schlüssel liegt in den Verbindungen der einzelnen Elemente, aus denen der Kunststoff aufgebaut ist. Bei dem neuen Material muss nur eine dieser Verbindungen aufbrechen, damit sich auch die anderen auflösen und der Stoff in Sekundenschnelle zerfällt. Wie die Forscher in einer Pressemitteilung schreiben, muss das Material lediglich über eine bestimmte Temperatur hinaus erhitzt oder mit Licht bestrahlt werden, damit es sich auflöst. Sie haben ihre Erfindung heute auf einem Treffen der amerikanischen Chemiefachgesellschaft präsentiert. Ihnen schweben nicht nur militärische Anwendungen vor. So ließe sich der Kunststoff beispielsweise als eine Art temporärer Kleber in der Bauindustrie nutzen.
Sternzeit. 26. August. Wasserdampf auf dem Mars. Im Oktober 2016 erreichte die europäische Raumsonde ExoMars TGO ihr Ziel und schwenkte in eine vorläufige Umlaufbahn um den Mars ein. Hinter dem Kürzel TGO verbirgt sich der Trace Gas Orbiter, ein Mars-Satellit zur Erkundung von Spurengasen in der Atmosphäre des roten Planeten. Nach einem zeitraubenden atmosphärischen Bremsmanöver begann im April 2018 die wissenschaftliche Arbeit. Dabei zeigte sich, dass der globale Staubsturm im vorausgegangenen Sommer die Verteilung von Wasserdampf in der Marsatmosphäre verändert hat. Der verstärkte Anteil von Staub in der Atmosphäre führte zu einem Temperaturanstieg der Marsluft, wodurch dann der Wasserdampf in deutlich größere Höhen transportiert wurde. Im Gegenzug traten die typischen Eiswolken in tieferen Atmosphärenschichten seltener auf. Dies lässt vermuten, dass die regelmäßig auftretenden globalen Staubstürme auf dem Mars in der Vergangenheit wesentlich zum Verlust der einst großen Wassermengen beigetragen haben. Ein weiteres Augenmerk galt dem Nachweis von Methan in der Marsatmosphäre. Dieses Gas, das auf der Erde zu 95% von Lebewesen stammt, zerfällt innerhalb weniger Jahrzehnte, muss also, falls nachgewiesen, relativ frisch freigesetzt worden sein. Zwar hatten mehrere Sonden in der Vergangenheit zumindest kurzzeitige Methanvorkommen gefunden, doch der Orbiter blieb diesen Nachweis bislang schuldig. Somit ist es sehr unwahrscheinlich, dass auf dem Mars Leben existiert, das Methan in die Atmosphäre abgibt.
Bei Wirtschaft und Gesellschaft, 17.05 Uhr, gehen die Kollegen dem G7-Gipfel nach und die Fragen der Annäherung bei Digitalsteuer und im Handelskonflikt. Und das war Forschung aktuell am Mikrofon heute, Uli Blumenthal.